dürfen heute Abend wieder spielen. So, jetzt habe ich noch das Gedicht von unserer lieben Schwester. Sag noch mal deinen Namen.
Gerda Kollermann.
Ja, die Gerda Kollermann. Wer also das Gedicht von gestern Abend gerne haben möchte, mal Hand hoch. Guck mal, eine ganze Reihe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Machen wir, gell? Wir legen es dann hier, wo ja noch andere künstlerische Dinge sind, wir legen es dann dahin. Da kann jeder dann eines nehmen. Ich gehe dann zwischendurch mal hoch, Eckhard. So, wir wollen noch miteinander beten. Jetzt wollen wir dir noch einmal ganz herzlich danken für diesen schönen Tag, für diese Kühle. Und jetzt wollen wir dich auch bitten, wenn wir dein Wort hören, Herr, dass du es schenkst, dass dein Wort lebendig wird. Wir brauchen immer einen, der uns auch hilft, dein Wort richtig auszulegen. Wir wollen nicht auf Menschen dabei hören, wollen uns nicht unter das Diktat von irgendwelchen Kirchen oder von irgendwelchen Gedanken anderer Menschen richten. Das wollen wir nicht. Aber wir möchten, Herr, im Gespräch dich erfahren, wenn wir über dein Wort nachdenken. Wir brauchen immer solche Gespräche, solche Menschen. Wir brauchen Menschen, die die Gabe haben, dein Wort in der Tiefe auszulegen, die Gnade in der ganzen Tiefe auch begriffen haben und uns das zeigen. Ich brauche das, wir brauchen das. Segne jetzt diesen Morgen, diese Stunde, segne auch heute Morgen wieder den Bruder, der zu uns spricht, auch wir tun das. Amen.
Ich lese die Geschichte vom Kämmerer aus dem Mohrenland. In den neueren Fassungen der Lutherbibel heißt es dann jetzt schon aus Äthiopien. Aber wer so alt ist wie ich, der denkt immer noch an das Mohrenland, weil wir noch die alte Lutherbibel im Kopf haben. Das steht in der Apostelgeschichte 8, von Vers 26 an. Apostelgeschichte 8, 26. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, welcher ihren ganzen Schatz verwaltete, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Gehe hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las, und fragte: Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach: Wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Inhalt aber der Schrift, die er las, war dieser: Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Soweit das Zitat aus Jesaja 53. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selber oder von jemand anderem? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahinfuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer: Siehe, da ist Wasser. Was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Und er ließ den Wagen halten, und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich. Bis dahin. Ich hatte ja gestern gesagt, dass ich gerne bemühte, mich so etwa mal so drei Punkte zu machen, in denen man sich etwas später gern besser merken kann. Heute ist mir das nicht gelungen. Ich bitte um Nachsicht. Das, was ich sagen wollte, war nicht in drei Punkte zu gliedern, aber vielleicht behalten Sie trotzdem das ein oder andere. Meistens ist es ja so, man kann sowieso nicht alles behalten. Ich selber, der ich mich nun viel damit beschäftigt habe, würde das alles nicht behalten können, wenn ich nicht meine Notizen hätte. Aber wenn es Gott schenkt, dass das ein oder andere bei Ihnen in Erinnerung bleibt und mit Ihnen geht, ist es ja auch gut. Ich möchte also einfach mal so an diesem Text entlang gehen und dazu sagen, was mir selber wichtig geworden ist und vielleicht auch manches ein bisschen erklären, was man sonst nicht so ohne weiteres versteht. Sie erinnern sich, wir reden davon, wie das Evangelium zu den Heiden kommt, zu denen, die nicht in der Tradition des Volkes Israel stehen, die diese Grundlage des Wissens noch nicht haben. Es bleibt weiterhin das Konzept Gottes und auch seiner Leute, wenn wir etwa an den Apostel Paulus denken, zunächst einmal sich an die Juden zu wenden, immer in der Synagoge zu predigen. Und erst wenn die nicht wollen oder wenn sie alles gehört haben, dann darüber hinaus zu gehen und zu den anderen. Aber Gott macht schon am Anfang seiner Geschichte deutlich, dass er eben über das Volk Israel hinausgehen will und die anderen Menschen auch gewinnen will für sein Reich. Ich habe ja einige dieser Gestalten Ihnen vorgestellt in den vergangenen Tagen und es fällt mir da besonders auf, dass das Leute aus den verschiedenen Himmelsrichtungen waren und ich habe fast den Eindruck, als wollte Gott uns das damit besonders deutlich machen. Da waren erst die Weisen, die aus dem Osten kamen, aus Babel wahrscheinlich oder irgendwo so aus dieser Gegend. Und dann haben wir vom Kämmerer gesprochen, vom Hauptmann von Kapernaum gesprochen. Der war im Norden, also das war an der Grenze zu Syrien hin. Nicht direkt an der Grenze, aber es war nicht so sehr weit weg davon. Dann haben wir von der Syrophönizierin, der kananäischen Frau, gesprochen. Die kam aus dem Westen. Das geht dann natürlich weiter. Später noch der Cornelius, ist ja dann ein Offizier aus Italien gewesen. Der Westen, also fehlt nur noch der Süden. Und nun lässt Gott diesen Mann kommen, diesen Kämmerer aus dem Süden, aus Afrika. Als wenn uns das unterstrichen werden sollte, in alle Himmelsrichtungen soll das Evangelium hinausgehen. Man kann auch eine andere Ordnung darin sehen, wie die verschiedenen Menschen mit dem Evangelium erreicht werden oder wie ihnen dieses zumindest zur Kenntnis kommt. Jesus hat ja selber gesagt, als er den Missionsbefehl ausgesprochen hat, sie sollen seine Zeugen sein in Judäa, in Samaria und bis an die Enden der Erde. Also zunächst in dem engeren Bereich in Israel und dann Samaria. Sie wissen ja wahrscheinlich, das ist so ein Zwischending zwischen den Juden und den Heiden. Die Samariter waren Leute, die also nicht abstammten von den Israeliten, also genetisch nicht mit ihnen verwandt waren oder so zu einem ganz geringen Teil, die aber in diesem Gebiet angesiedelt waren, aus dem die Israeliten, das Nordreich, die 10 Stämme, deportiert worden waren. Da war ein Vakuum entstanden und dann hatten dann die fremden Mächte dort andere Völker angesiedelt und Sie können das alles im Alten Testament nachlesen, dann gab es da allerhand Probleme und dann Raubtiere etwa, Krankheiten und so. Und dann hat man gesagt, ja wahrscheinlich möchte der Gott dieses Gebietes, dieser Landschaft, dass ihm gedient wird. Und weil das nicht geschieht, schickt er Krankheiten und wilde Tiere. Und dann hat man eben einen Priester hingeschickt, der die Leute unterwies. Das waren aber nun eben Leute, die haben das so gelernt, aber sie gehörten nicht eigentlich zum Volk Israel. Deswegen diese Verachtung der Juden gegenüber den Samaritern, das waren nicht ihre Leute. Aber sie waren so ein bisschen in ihrer Frömmigkeit drin. Und wir wissen ja, wie Jesus sich dann um diese Leute auch bemüht hat, etwa bei der samaritischen Frau am Jakobsbrunnen. Also das war so die Zwischenstufe, die waren so ein bisschen mit Israel verwandt und hatten so ein bisschen Ahnung davon, aber waren noch nicht so ganz richtig Heiden. Also Samaria, die Zwischenstufe und dann bis an die Enden der Erde, dann zu den Heiden. So ähnlich sehen wir das hier auch. In der Geschichte vor diesem Bericht vom Kämmerer kommt die Geschichte vom Simon, dem Zauberer in Samaria. Ich habe das nur umgestellt. Ich möchte darüber morgen etwas sagen, weil das inhaltlich mir so chronologisch sinnvoller erscheint. Nicht chronologisch, sondern inhaltlich, das, was ich dazu sagen möchte. Aber der zeitlichen Abfolge nach gehört das eigentlich davor. Also Gott erreicht die Samariter, erreichst du diese Menschen im Zwischenzustand und nachher geht es bis zum Cornelius und so, diesen anderen Heiden, und wir erinnern uns, dass dann später Paulus nach Europa gerufen wird und so. In gewisser Weise ist dieser Kämmerer aus Äthiopien auch so eine Art Zwischenstufe, auch ein bisschen mit den Wahrheiten Israels vertraut. Er ist zwar natürlich kein Israelit, er ist auch nicht ein Samariter, also er ist ein bisschen weiter weg, aber es ist ja inzwischen auch durch allerhand Forschungen belegt und in der Bibel stand das schon immer, dass es da eine enge Verbindung gab. Man nimmt an, dass diese, also zum Volk Israel, aus diesem Lande Kusch, wie das damals hieß, und diesen anderen Ländern in Afrika, also südlich von Ägypten, man nimmt an, dass das auch zusammenhängt mit dem Besuch der Königin Kandake bei Salomo. Und da hat es immer eine traditionelle Verbindung gegeben. Das wäre nun noch nicht genug, um das zu begründen. Es gibt auch Leute, die sagen, dass es auch da eine Abstammung von Juden gibt. Das ist auch inzwischen erwiesen, dass es auf der Nilinsel Elefantine in der Nähe von Aswan, also im Süden von Ägypten, eine große jüdische Kolonie gab, wo auch ein Tempel stand und so weiter. Und von daher gibt es weiter nach Süden hin enge Verbindungen. Und Sie erinnern sich sicher auch, dass in geschichtlicher Zeit, ich weiß nicht genau das Jahr, wann es war, Leute aus diesen Gegenden ausgeflogen wurden und nach Israel geholt wurden, wo also die Israeliten heute anerkennen, das sind Leute von unserem Stamm, die gehören mit uns zusammen. Also da gab es immer eine Verbindung, wenn man auch nicht so ganz genau weiß, worin diese Verbindung bestanden hat. Auf jeden Fall können wir annehmen, dass dieser Mann irgendwie eine Ahnung hatte von der Lehre, von den Gesetzen Moses, von dem, was die alten Schriften sagen, von Gott, der in Jerusalem angebetet wurde. Das muss der Grund gewesen sein, dass er sich gesagt hat, ich will da mal hin. Ich will Gott anbeten. Ich will nach Jerusalem. Sonst kann man sich schlecht einen Grund vorstellen, wenn er in einem völlig heidnischen Land aufgewachsen wäre, wo man gar keine Ahnung davon hat, wieso soll der ausgerechnet nach Jerusalem ziehen. Nun, die Frage stellen wir uns natürlich trotzdem, wieso zieht er nach Jerusalem? Auch wenn er eine Ahnung davon hat, dass da ein lebendiger Gott angebetet wird, ein einzelner Gott im Gegensatz zu den vielen Göttern, die da in den umliegenden Ländern überall angebetet werden, auch das ist ja noch nicht Grund genug. Was veranlasst ihn denn dazu? Wir als Menschen, die ja im Durchschnitt nicht so übermäßig mit Reichtum überschüttet sind und Ehre und sowas, wir sagen doch immer gerne, wenn wir solche Menschen vor Augen gestellt bekommen, der braucht doch überhaupt nichts mehr. Der hat doch alles, was er braucht. Ein Mann, der sehr viel Geld hat, er kann sich so eine teure Reise leisten. Das war ein unheimlich aufwendiges Projekt, da von Äthiopien, ich weiß nicht, ob er teilweise mit dem Schiff gefahren ist, vielleicht auch mit dem Schiff auf dem Nil entlang und dann irgendwo einen Wagen besorgt und dann darauf gekarrt. Also das ist ja eine ziemlich aufwendige Geschichte. Das kostet Geld. Und als er dann wieder zurückfährt, hat er diese Schriftrolle sich gekauft. Das war ja auch etwas sehr, sehr Teures. Das ist ja nicht, als wenn Sie hier ein Buch kaufen, so günstig kriegen Sie selten wie bei mir. War ein kleiner Scherz. Aber es gab ja keine Buchdruckerkunst. Also jede Schrift musste sorgfältig mit Hand von einem abgeschrieben werden. Und die Lohnkosten waren zwar damals noch nicht so hoch wie heute, aber das war ein sehr teures Ding, so eine Schrift. Also, wenn er so viel Geld hat, ja, sagen wir normalerweise so, ja, was fehlt ihm denn dann? Gut, wir sagen, Geld macht nicht glücklich, aber unglücklich macht es meistens auch nicht, oder? Und wenn er so viel Ehre hat, ja, wonach sucht er denn dann? Wenn er so eine Karriere hinter sich hat, die ganzen Schätze der Königin verwaltet, also ein engster Berater, so eine Art Finanzminister von der Königin, ja, der hat doch... Also wenn der über die Straßen ging, ich weiß nicht, wie die Hauptstadt da hieß, ich weiß nicht, ob sie überhaupt eine Hauptstadt hatten, aber jedenfalls, also da haben doch alle Leute den Hut gezogen, haben ihn gegrüßt, das war doch jemand, der stellte was dar. ein reicher Mann, der Ehre genoss, der Verantwortung hatte, der auch Macht hatte. Es gibt ja Leute, die geben sich auch mit Ehre und mit Geld nicht zufrieden. Die wollen auch Macht haben, die wollen was bewegen, die wollen was sagen können. Na gut, hat er auch. Ich weiß nicht, woran das liegt. Viele Menschen, das heißt, ich ahne, woran es liegt, aber viele Menschen sehnen sich nach all diesen Dingen, nach Reichtum, nach Ehre, nach Macht, die sie ausüben können über andere und streben danach. Und solange sie noch streben, meinen sie immer, wenn ich das mal erreicht habe, dann bin ich zufrieden, dann bin ich glücklich, dann habe ich alles. Und merken gar nicht, dass das Einzige, was sie vielleicht ein bisschen zufrieden macht, eben dieses Streben ist. Sie wollen immer mehr, sie wollen etwas erreichen, sie wollen ganz groß sein. Und wenn sie am Ende ihres Lebens dann doch nichts erreicht haben, dann sagen sie, ja, ach, es ist schade, es ist so nichts übrig geblieben und ich habe nichts erreicht. Wenn ich doch das erreicht hätte, dann wäre ich glücklich gewesen. Und so sind sie unglücklich. Aber die wenigen, denen es gelingt, so ganz nach oben, in Anführungsstriche, zu kommen, viel Besitz anzuhäufen und Ehre zu genießen und von allen bewundert zu werden, die wenigen, denen das gelingt, die erfahren dann, wenn sie das erreicht haben, dass es eben auch nicht diese Befriedigung gibt. Dann setzt oft dieses Gefühl ein, ja, was denn jetzt? Jetzt habe ich mich so angestrengt, jetzt habe ich mich so bemüht, mein Leben lang gekämpft oder einen großen Teil meines Lebens. Nun habe ich es endlich erreicht, aber jetzt, auf einmal setzt eine innere Leere ein. Und dann fangen sie erst zu erkennen, dass sie sich immer falsche Hoffnungen gemacht haben. Und dass die einzige Sinnerfüllung ihres Lebens darin bestand, immer mehr haben zu wollen, immer weiterkommen zu wollen. Und wo sie nun das Ziel erreichen, fallen sie innerlich zusammen. Und das ist nur ein Vakuum da, nichts mehr. Das ist der Grund, weshalb manche reichen und zu Ehren gekommenen Menschen zum Beispiel so einen Spleen bekommen. Ja? Vom Rockefeller erzählt man sich das, der ja so wahnsinnig reich war, dass er dann immer so in so alten, kaputten Latschen durch seine Räume schlurfte und seine Besitztümer in einem alten Schuhkarton aufhob und so. Also irgendwie, oder von den Beatles, die dann so zu Ehren kamen, wie wahrscheinlich bis dahin kaum jemand, sodass der John Lennon gesagt hatte, er sei berühmter als Jesus. Und in dieser Berühmtheit, in dieser Stellung, die man eigentlich nicht mehr überbieten konnte, ja, auf einmal war die innere Leere da und dann fing sie an mit so ostasiatischen Philosophien und mit Drogen und allem Möglichen, weil sie diese Leere nicht ertragen können. Es gibt viele Beispiele dazu. Ich erzähle das nicht, um Ihnen Mut zu machen, bescheiden zu sein und gar nicht nach oben zu streben. Streben Sie nur. Also nur, es kommt niemand an dieser Erfahrung vorbei. Das alles füllt unser Leben nicht wirklich aus. Und wenn einer das wirklich erreicht hat, dann merkt das erst, was unser Leben eigentlich ausmacht, was ihm Wert und Sinn gibt. Das kann doch nicht in dem Gold liegen, nicht wahr? Und wenn ich so viel hätte wie Dagobert Duck, der da immer seine Tauchversuche in seinem Goldsilo macht und so. Das ist sehr gut erkannt, der hat auch so einen Spleen. Nicht? Das bringt nicht die Erfüllung, das ist nicht das Leben. Etwas zu haben und zu sein vor den anderen, das ist nicht das Leben. Der säkulare Mensch, wie man so schön sagt, also der von Gott nichts weiß, hat so seine verschiedenen Ziele, habe ich das neulich mehrmals gelesen, die Psychologen so beschreiben, was er so braucht zur Erfüllung, nämlich Leistung, zweitens Erholung, drittens Kontakte und viertens Sinn. Also einen Sinn, für den er lebt. Aber der religiöse Mensch braucht das im Grunde genommen auch. Nur er sucht dann nach Gott. Im Grunde sucht der gottlose Mensch auch nach Gott. Er weiß es nur nicht. Er sucht nach all diesen Dingen, nach diesen Erfüllungen und weiß nicht, dass er letzten Endes diese Erfüllung nur in Gott finden würde. Der religiöse Mensch, der sucht nach Gott und ahnt, wenn ich Gott gefunden habe, dann muss das die Erfüllung des Lebens sein. Es ist nur die Frage, wie er Gott findet. Es muss wohl irgend so etwas im Menschen drin sein, etwas, was vom Paradies noch übrig ist. So ein, ja, ich hätte fast gesagt Bewusstsein, aber Bewusstsein ist zu viel, ist zu hoch gegriffen. In eine Ahnung, eine verborgene Ahnung davon, dass der Mensch eigentlich darauf angelegt ist, mit Gott zu leben. Und dass er darin seine Erfüllung findet. Dafür ist er da. Wir sind zu ihm hin geschaffen, schreibt Paulus im Kolosserbrief, Kapitel 1. Zu ihm hin geschaffen. Also, wir sind so gemacht, dass wir nur in ihm Erfüllung finden. Oder wie es Augustinus gesagt hat, unser Herz ist unruhig in uns, bis es Ruhe findet in dir, Gott. Die mich suchen, finden mich, sagt Gott. Wenn einer sich aufmacht und ihn sucht, dann kann er ihn finden. So einer muss dieser Kämmerer gewesen sein. Er hatte alles erreicht, er war ganz oben, wie man so schön sagt. Aber es fehlte ihm was. Und darum, weil er davon gehört hat, dass in Israel ein einziger Gott angebetet wird und etwas von der Tradition irgendwie in seinem Volk lebendig ist, wenn auch ungenau und nur angedeutet hier und da und sicher verfälscht im Lauf der Geschichte, aber irgendwie doch eine Ahnung davon da ist, darum macht er sich auf, er will der Sache auf den Grund gehen. Er will diesen Gott finden, diesen einzigen wahren Gott, der Himmel und Erde geschaffen ist und der einfach unendlich viel mehr sein muss als diese Götzen aus Holz oder aus Gold, die man da so überall hat und anbetet, die so primitiv sind. Das kann es doch nicht sein. Es muss etwas anderes sein. Und weil er das Geld dafür hat, bittet er seine Königin um Urlaub und fährt nach Jerusalem. Und nun, wahrscheinlich hat er so dieses Empfinden gehabt, es muss irgendwo diese Kontaktstelle geben zwischen der anderen Welt, der Welt Gottes und uns. Das ist ja so in dem religiösen Empfinden vieler Menschen, wir verbinden das immer mit Lokalitäten, mit bestimmten Räumlichkeiten. So wie etwa der Jakob auf seiner Flucht seinen Kopf auf einen Stein gelegt hat und da die Himmelsleiter sah und als er morgen aufwachte, sagte, hier ist die Tür zum Himmel und richtet da diesen Stein auf und betet an. Also immer so dieses Gefühl, an bestimmten Orten muss irgendwie der Himmel offen sein. Das ist nicht überall so und wahrscheinlich auch nicht zu allen Zeiten. Wahrscheinlich hat er das Empfinden gehabt im Tempel, wo ja Gott sich einmal besonders offenbart hat, als der Tempel gebaut wurde unter Salomo, und davon hat er ja sicher gehört, als Gott in der Wolke erschien und wo Gott immer wieder angebetet worden ist, da muss Gott lebendig sein. Da ist irgendwie die Nahtstelle zwischen jener anderen Welt und dieser. Und an diese Nahtstelle muss ich hin. Das muss ich erleben. Ich muss irgendwie in Kontakt kommen mit Gott, mit dieser anderen Welt. Nun kommt er dahin. Das steht nicht im Einzelnen so beschrieben, aber es ist zu vermuten, dass das so war. Und merkt, also erstens mal schon, kann er gar nicht rein. Da wird er abgewiesen. Er gehört ja nicht zum Volk Israel. Vermutlich war er außerdem, nee, nicht vermutlich, das sagen einige Übersetzungen auch, war er ein Eunuch und die konnten sowieso nicht in den Tempel, die galten nicht als richtige Männer. Und als Israelit hätte er in den engsten Raum kommen können, in das Heilige, nicht in das Allerheiligste, kann sowieso nur der hohe Priester rein. Aber da durfte er nun auch nicht rein, durfte nur in den Vorhof gehen. Also, das war eine Enttäuschung für ihn. Diese Kontaktstelle, diese Nahtstelle zwischen Gottes Welt und dieser, da kam er nicht dran. Und wahrscheinlich hat er sich erkundigt, hat überall sich umgehört und das alles endet irgendwie in einer Enttäuschung. Er hat nicht gefunden, was er gesucht hat. Nun kauft er sich wenigstens noch eine Schriftrolle von Jesaja, damit er sich noch weiter damit beschäftigen kann. Es treibt ihn weiter um. Er möchte doch irgendwie diese letzte Wahrheit finden. Und auf der Heimreise liest er nun darin. Wir machen einen Sprung und betrachten die andere handelnde Person in unserer Geschichte, den Philippus. Philippus war ja kein Apostel im engeren Sinn, also er gehörte nicht zu den 12 oder den 11, die noch übrig waren, sondern das war hier, also nicht dieser Philippus, der Jünger Jesu, also im weiteren Sinn natürlich auch ein Jünger Jesu, sondern das war einer von den Armenpflegern, die also in der Apostelgeschichte wird ja davon berichtet, gewählt worden waren, um die diakonischen Arbeiten in der Gemeinde zu verrichten. Er war also eigentlich nicht so im engeren Sinne Verkündiger. Die Apostel haben ja gesagt, wir wollen nicht, um diese diakonischen Dinge klären und regeln zu können und so organisatorisch und so, wollen nicht verzichten auf die Verkündigung des Wortes und das Gebet. Das ist unsere Hauptaufgabe als Apostel. Und darum wählt andere Männer, die voll Heiligen Geistes und voll Weisheit sind, und die sollen das machen. Und einer von diesen Männern war dieser Philippus. Das heißt, er war eigentlich nicht Verkündiger. Er war eigentlich Diakon. Trotzdem, Gott gebraucht seine Verkündigung. Er verkündigt trotzdem, er wird so eine Art Evangelist. Und Menschen kommen zum Glauben. Und die Geschichte von Samaria, wir kommen da morgen noch drauf zu sprechen, macht das deutlich. Gott gebraucht ihn und Menschen kommen zum Glauben. Da ist eine richtige Erweckung. Eine richtige Erweckung. Und das ist so bewegend, dass sie sogar die Apostel von Jerusalem, Petrus und Johannes, holen, die dann mal kontrollieren sollen, oder sie schicken sie aus Jerusalem, was da nun eigentlich passiert, ob das auch mit rechten Dingen zugeht. Also da ist wirklich geistlich etwas los. Da kann man sich nur freuen, wo so viele Menschen zum Glauben kommen, wo es in neue Welten hineingeht, wo Jesus sich praktisch ein ganzes Feld dieses Samariter da erschließt und seinem Reiche hinzuführt. Dieser Philippus also kriegt nun den Auftrag, da in die Wüste zu gehen, an die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt, und da steht ausdrücklich dabei, die öde ist. Also da war nichts los. Da standen kaum Häuser, kaum Bäume, das war so richtig so eine Wüstenstraße. Ist es übrigens zum großen Teil heute noch. Wer durch Israel mal reist, dem wird das der Fremdenführer vielleicht zeigen. Also da ist wirklich absolut nichts los. Man holpert da so durch die Wüste. So eine Wüstenpiste. Ja, wenn ich der Berater Gottes gewesen wäre, was ich glücklicherweise nicht bin, hätte ich ihn gefragt, aber Herr, das kannst du doch nicht machen. Du kannst doch nicht den Philippus, diesen Erweckungsprediger, diesen gesegneten Mann, der von so vielen um Seelsorge angegangen wird und der da täglich Menschen zum Glauben führt, den kannst du doch nicht aus diesem lebendigen Erweckungsgebiet rausholen und in die Wüste schicken. Was soll er denn da? Das ist doch ein Irrweg, das kann man doch nicht machen. Nun kennen wir die Geschichte und wissen, dass er auf den Kämmerer trifft. Aber trotzdem sind wir natürlich geneigt, wenn wir die Geschichte weiter kennen, zu fragen, ja, aber Herr, warum denn so? Wenn nun schon der Philippus da eine Erweckung erlebt, dann lass ihn doch seine Erweckung weiterführen, dass weiterhin viele zum Glauben kommen. Da hätten wir doch andere Wege finden können, zum Beispiel der Petrus. Nicht wahr? Das ist doch eigentlich der dafür zuständig ist, als der verantwortliche Apostel, der Fels, auf dem die Gemeinde gegründet ist. Der Philippus war dann nur Diakon, aber wenn er nun zur Evangelisation da in Samaria gebraucht wird, wohl an denn. Aber der Petrus und vor allen Dingen, der war doch in Jerusalem. Also da hätte doch ganz leicht eine Verbindung zustande kommen können von Petrus zu diesem Kämmerer. Warum musste der erst auf dem Rückweg sein? Das hätte man doch in Jerusalem viel besser erledigen können. Da wäre der gar nicht so enttäuscht gewesen, der Kämmerer. Ich weiß nicht, warum so Gott so handelt, und glücklicherweise sind wir ja nicht seine Berater. Aber es scheint mir ein Hinweis wichtig dabei. Der Petrus könnte vielleicht den Kämmerer nicht wirklich verstanden haben. Der Petrus könnte vielleicht noch Reserve gehabt haben gegenüber diesem Heiden. Das macht die Geschichte mit Cornelius deutlich, die ja erst 2 Kapitel später in der Apostelgeschichte steht. Da muss Gott einen langen Anmarschweg machen, bis er den Petrus erst überzeugt hat, dass er zu dem Cornelius hingehen soll. Sie kennen das, diese Geschichte, wo er auf dem Dach war und betete und Gott zeigt ihm, wie so in einem Tuch mit an den 4 Ecken angebunden, so gräuliche Tiere, Schlangen, Spinnen und was noch alles da zum Essen da runterkommt. Und er sagt, Herr, nie in meinem Leben habe ich so unreine Sachen gegessen. Nimm is, sagt Gott zu ihm. Also er bereitet ihn vor, was Gott rein nennt, sollst du nicht unrein nennen. Und dann also runterkommt vom Dach, stehen diese Boten des Cornelius vor der Tür und sagen ihm, ein Engel hat ihrem Herrn gesagt, sie sollen nach einem Petrus, nach einem Simon fragen. Also Gott musste einen langen Anmarschweg gehen, dass er den Petrus endlich so weit hatte, dass er das einsah, dass auch die Heiden etwas von Jesus begreifen können, dass Jesus auch ihnen sein Evangelium zugedacht hat. Und er sagt das auch ausdrücklich in der Predigt im Haus des Cornelius später. Nun erkenne ich, dass Gott auch euch gesucht hat. Der Petrus wäre wahrscheinlich gar nicht so offen gewesen dafür, dass dieser Kämmerer da aus dem Süden, dieser Afrikaner, dass der das Evangelium begreift. Aber der Philippus, der war dafür offen, denn der hat in Samaria gearbeitet. Der hatte dauernd mit diesen Heiden oder Halbheiden zu tun. Der hat gesehen, wie Gott den Menschen schon das Evangelium aufgeschlossen hat, das Herz aufgetan, sodass sie glücklich wurden und fröhlich die Gnade Jesu Christi annehmen konnten. Für den war das gar keine Überwindung mehr. Der wusste inzwischen, der hat es erfahren, erlebt. Jesus sucht alle. Er sucht auch die Heiden. Und vielleicht war das der Grund, weshalb Gott ausgerechnet den Philippus dahin schickt. Und nun kommt, ich sehe das wie so einen dramatischen Effekt. Wir haben das ja schon ein paar Mal erzählt. Conny und ich haben so mit Filmen zu tun gehabt. Und so in den Filmen, ich weiß nicht, wer von Ihnen gelegentlich mal in einem Kino oder so einen Film sieht. Also da gibt es so diesen dramatischen Effekt. Man sieht zwei Protagonisten, also die handelnden Personen, ihren eigenen Weg gehen. Und die wissen noch nicht, was kommt. Wir aber wissen es als die Filmzuschauer oder als die Leser eines Romans oder so. Wir wissen, irgendwie müssen die aufeinandertreffen. Und das gibt der ganzen Sache Spannung. Wir wissen noch nicht, was passiert. Aber es muss irgendwie krachen oder irgendwas Besonderes muss passieren, wenn die aufeinandertreffen. Ich erinnere mich, dass ich mal auf so einem hohen Berg saß und unten so runter in die Stadt gucken konnte, wie da unten die Autos fuhren. Und man sah dann, wie solche Straßen von immer, wenn es an eine Kreuzung kam, dann wurden sie alle ganz, ganz langsam und guckten, ob da keiner kam und so. Und ich sah von oben, ich hätte ihm ruhig sagen können, wenn er mich hätte verstehen können, wenn ich ein Funkgerät gehabt hätte, kannst du ruhig fahren, ist kein Mensch da, weit und breit. Und so. Aber das wusste er ja nicht. Er musste also vorsichtig machen. Umgekehrt ist es erst recht denkbar, wenn wir sehen, die rasen aufeinander zu, wird man sie gerne warnen. Vorsicht, da kommt einer. Von oben kann man das alles sehen, aber die in dem Auto selbst können es natürlich nicht sehen. So ähnlich eben in Filmen oder Romanen. Sie steuern aufeinander zu und das gibt der Sache für mich als Filmzuschauer oder Leser die besondere Spannung, dass ich merke, das kommt irgendwie aufeinander zu. Was passiert wohl jetzt? Während die Leute das selber noch nicht wissen. So ähnlich habe ich den Eindruck, ist das hier auch so ein dramatischer Effekt, nicht wahr? Zwei Entwicklungen laufen da aufeinander zu. Der Kämmerer, der gesucht hat nach Gott und ihn nicht gefunden hat, der verzweifelt sucht nach einer Erfüllung und nun ist er enttäuscht auf dem Heimweg. Und diese andere Entwicklung, dass dieser Evangelist, dieser eigentlich Diakon aus Samaria weggeholt wird und von Gott hier in die Wüste geschickt wird. Und nun müssen die sich treffen. Was passiert dann? Ich übertrage das mal auf unsere Verhältnisse. Was passiert, wenn wir als Christen, die wir Jesus kennen, mit den Heiden unserer Umgebung in Berührung kommen? Was passiert, wenn Christen, die Gott gefunden haben durch Christus, auf die Gottsucher treffen? Wenn die Jesusjünger und die Teufelsdiener aufeinander treffen, wenn Befreite und Erlöste einerseits und Mühselige und Beladene andererseits aufeinander treffen, was passiert dann? Passiert einfach gar nichts? Kann man sich ja gut vorstellen, nicht wahr? Wir leben in einer multikulturellen Gesellschaft, wo man einander toleriert. Keiner drängt dem anderen etwas auf. Wir können ganz gut nebeneinander herleben. Ist das bei uns so, dass einfach nichts passiert? Vielleicht schauen die Engel im Himmel zu, so wie die Filmzuschauer, wenn sie sehen, wie die Protagonisten eines Films aufeinander zukommen. Und sind gespannt, was passiert denn? Was passiert denn, wenn dieser Jesus-Jünger jetzt wieder in seinen Betrieb kommt und da auf den anderen trifft, der vielleicht Konflikte zu bewältigen hat, der vielleicht nach einer letzten Wahrheit sucht? Was passiert denn da? Oder teilen sich vielleicht sogar die Zweifel des Gottlosen uns Christen mit? Der leere Aktionismus oder das geistliche Vakuum oder die Resignation oder so der Gottlosen, teilt sich das uns, die wir Gottes Kinder sind, mit? Oder ist es so, wie es ja eigentlich nach Gottes Plan sein soll, dass etwas von der Fülle dessen, was er uns geschenkt hat, hineinströmt in das Vakuum bei dem anderen? Dass der andere, wenn er diese Leere empfindet, Sie wissen das ja nicht, weil ein Vakuum saugt automatisch, wenn es da nur ein Löchelchen gibt, saugt automatisch etwas an, dass er aufsaugen kann, was wir an Fülle haben. Wenn sich kaltes und warmes Wasser oder heißes Wasser mischt, wird es meistens lau. Wir sollen nicht lau werden, dass der andere lau wird und wir lau werden, wenn wir mit anderen in Berührung kommen. Aber es gibt ein anderes Bild, dass das treffender zeigt, wenn ein brennendes Holz etwa mit einem anderen, einem kalten Holz zusammenkommt, dann werden sie nicht beide ein bisschen brennen, sondern dann wird diese Flamme sich dem anderen Holz mitteilen, dann werden sie beide brennen. Gott gebe, dass dieses Bild auf uns zutrifft, dass wir etwas von dem Feuer, was in uns ist, an andere weitergeben können und sie auch anstecken. Was geschah also nun hier? Ich habe es ja vorgelesen, ich denke, Sie kennen die Geschichte ja auch. Er liest also eine ganz bestimmte Stelle, auch da ist die Führung Gottes deutlich, aus dem 53. Kapitel von Jesaja, wobei wir sagen müssen, dass diese Kapiteleinteilung natürlich damals noch nicht so da war, das ist ja später gemacht worden. Also er liest diese Stelle aus dem Jesaja, wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. Ja, was ist das? Wovon redet er hier? Was soll damit gemeint sein? Ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, da ist offensichtlich ein Opferlamm gemeint. Und damit war er vertraut, das kannte er, das gab es nicht nur in Israel, das gab es auch in anderen Völkern, dass man so Sündenböcke hat, nicht wahr? Die Sünde der anderen auf sich nehmen, dann werden sie geschlachtet und das Blut wird stellvertretend vergossen für die Sünden der Menschen. Das kannte man, den priesterlichen Dienst, das kannte er auch. Aber offenbar ist ja hier nicht von einem Schaf die Rede, sondern von einem Menschen. Wie ein Schaf, heißt es, das zur Schlachtung geführt wird. Und dass sein Mund nicht auftut. Er tut seinen Mund nicht auf. Ein Mensch offensichtlich. Ja, wer ist das? Könnte nicht hier der Ansatz für eine Lösung meiner Schuldfrage liegen? Meine Erlösungsfrage, dass da jemand sich opfert und seinen Mund nicht auftut und freiwillig sich hingibt, um mich zu erlösen. Eben nicht ein Tier wird geopfert, sondern ein Mensch. Könnte das sein? Ja, wenn das so wäre, dann wäre das ja, das wäre ja die Antwort, das wäre ja das, was ich immer gesucht habe. Aber wie? Ist es nicht fasslich? Ich weiß nicht, wie ich es verstehen soll. Was ist damit gemeint? Und dann, was heißt das? Sein Urteil wurde aufgehoben. Von Gott? Ja, sicher von Gott, denn von wem denn sonst? Also, Gott ist es ja als Einziger, der ein Urteil über uns zu sprechen, das Recht hat. Wieso wird sein Urteil aufgehoben? Oder wird vielleicht sogar das Urteil über mich aufgehoben? Hat Gott einen Plan, mich vielleicht zu retten? Vielleicht durch ein Opfer eines anderen? Ja, was bedeutet das? Und was bedeutet das von den Nachkommen, die er hat? Offenbar nicht biologisch gemeint, biologische Nachkommen, Kinder und Enkel und sowas, sondern irgendwie Anhänger wohl, Befreite vielleicht, Erlöste, die ihm gehören, die ihm anhängen. Was heißt das denn? Sein Leben wird von der Erde hinweggehoben. Ja, wie denn? Er war doch schon tot, also jetzt hat er doch eigentlich gar kein Leben mehr, wenn er zur Schlachtung geführt wurde. Was heißt das denn? Ist da vielleicht von einem Leben die Rede, das nach dem Tod noch einsetzt? Das über dieses Leben hinausgeht, ja, das wäre ja erst recht das, was ich immer gesucht habe. Etwas, was über dieses Leben, dieses oft erbärmliche, manchmal auch fröhliche und reiche und schöne Leben, aber im letzten Grunde eben doch erbärmliche Leben hinausgeht, das Ewigkeit schon in dieses Leben hineinbringt, das mir ein Ziel vor Augen stellt, auf das ich zugehe. Das könnte doch die Lösung für all meine Probleme sein, wenn ich es nur verstehen könnte. Was ist damit gemeint? Wie greife ich das? Wie kann das für mich Besitz werden? Was kann das für mich bedeuten? Es steht ja noch viel mehr im Jesaja. Er hat ja sicher das andere auch alles gelesen. Er war nur gerade an dieser Stelle. Nun steht da so ein Anhalter am Wegesrand und wundert sich, dass da mitten in der Wüste einer steht und so. Vielleicht wundert er sich auch nicht, weil er so sehr mit seinen Gedanken beschäftigt war. Verstehst du auch, was du liest? Also die fuhren ja nicht damals so mit dem Auto, es ging alles ein bisschen langsam und auf dieser holprigen Strecke erst recht. Also er konnte sicher einfach so nebenher gehen, neben dem Wagen und mit ihm reden. Verstehst du auch, was du liest? Nein, nein, ich verstehe es nicht, das ist es ja gerade. Wenn ich das verstehen würde, da wäre mir ja geholfen. Ja, soll ich es dir erklären? Mann, dich schickt der Himmel, hätte er vielleicht gesagt, gar nicht wissend, dass das tatsächlich stimmt, dass der Himmel ihn schickt. Dich schickt der Himmel, komm zu mir auf den Wagen, erklär mir das. Und er setzt sich dazu. Gott lässt das so kommen, dass wir, die wir ihn kennen, mit Suchenden und Trostbedürftigen und Orientierungslosen zusammentreffen und ihnen diese Lösung zeigen, die wir kennen. Ja, sagt er, das kann ich dir erklären, was das hier ist. Jesaja spricht hier von Jesus. Jesus, wer ist denn das? Nie gehört. Nie gehört. Das ist schon schlimm, dass er in Jerusalem war und hatte nichts von Jesus gehört. Keine Ahnung davon. Also die Gemeinde war offenbar noch nicht so groß und noch nicht so in aller Munde gewesen. Und er war mit den falschen Leuten zusammengekommen. Also er hatte nichts davon gehört. Und nun fängt er an, ihm zu erklären. Ausgehend von diesem Wort heißt es hier, erklärte ihm, wer das war. Jesus kam auf diese Welt, lehrte weise Worte, nicht wie die Schriftgelehrten, sondern in Vollmacht. Er tat Wunder, er bewies seine Gottessohnschaft, indem er ganz großartige Dinge tat. Er konnte den Befehl geben, dass der Sturm schwieg und er musste schweigen, er konnte Befehl geben, dass Blinde sehend wurden und sie konnten sehen. Er konnte böse Geister austreiben und das alles. Und das alles tat er voller Güte. Er spielte nicht seine Macht aus, wie jemand, der etwas kann, was andere nicht können, der mehr weiß als andere. Er erhob sich nicht über die anderen, sondern er tat das alles, um ihnen zu helfen, voller Liebe und Güte. Von dem redet der Jesaja hier. Ja, Mensch, das ist ja toll, den muss ich kennenlernen, den Mann. Kutscher, dreh schnell um. Nein, nein, sagt Philippus, fahr nur weiter. Er ist ja jetzt nicht mehr da. Er ist ja am Kreuz gestorben. Was? Am Kreuz gestorben, so ein guter, frommer und mächtiger Mann, der nur für die anderen da war, der ihnen nur geholfen hat und der sie auf Gott hingewiesen hat, der Wunder getan hat, der ist gestorben und auch noch am Kreuz, wie es die Römer immer machen. Diesen qualvollen Tod, schade, ich hätte ihn so gern kennengelernt. Ja, sagte Philippus, das ist nicht schade, denn in diesem Tod am Kreuz hat er unsere Sünden auf sich genommen. Sieh mal, das steht doch hier von dem Schaf, das zur Schlachtung geführt wird. Er ist das Opferlamm geworden. Er hat das alles getan, damit wir es nicht tun müssen. Er ist in den Tod gegangen, um unseren Tod zu ersparen, uns zu ersparen. Und erklärt ihm das alles, ich weiß nicht wie ausführlich, so furchtbar lang ist die Strecke ja nicht nach Gaza. Wunderbar, sagt der Kämmerer, das ist ja großartig. Dann kann ich ja meine Schuld auch loswerden. Schade, dass ich zu spät gekommen bin, dass er nun schon tot ist. Nein, nein, sagt der Philippus, ist nicht schade, du bist nicht zu spät gekommen. Er ist nicht tot, er ist wieder lebendig geworden. Er ist auferstanden. Darin hat sich die Macht Gottes gezeigt und alle, die zu ihm gehören, können auch mit ihm auferstehen. Was? Er ist auferstanden? Also entschuldige, ich konstruiere das mal so, das Gespräch, aber um das einfach uns mal deutlich zu machen, was das letzten Endes bedeuten kann, weil wir uns schon so an diese Gedanken gewöhnt haben und das uns oft gar nicht mehr so aufregt. Er ist auferstanden, er lebt, ja, dann Kutscher umdrehen, schnell, such eine Stelle, wo du drehen kannst und dann wieder zurück nach Jerusalem. Nein, 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 sagte Philippus, fahr weiter. Er ist zwar auferstanden, er ist lebendig, aber er ist in den Himmel gefahren und von dort regiert er jetzt. Aber du brauchst nicht traurig zu sein, dass er nicht hier ist. Er ist trotzdem hier, nur eben nicht sichtbar, nicht als Mensch. Er ist durch einen Heiligen Geist hier. Und jeder, der an ihn glaubt, der ihm gehören will, der sich ihm ausliefert, der kann es erleben, dass er da ist. Ja, das möchte ich auch, sagte er. Das möchte ich auch erleben, dass dieser Herr, der mein Leben erlöst hat, meine Schuld mitnimmt, der mir einen Sinn gibt, der mir ewiges Leben gibt, der mir Freude gibt, mein Leben ausfüllt, den möchte ich auch erleben, dem möchte ich auch gehören. Ja, was muss ich da machen? Wie kann ich in den Besitz kommen? Glaube an den Herrn Jesus Christus. Und dann erzählt ihm was von der Taufe. Ja, das will ich auch. Da soll ganz konkret klar werden, dass ich ihm gehöre. Da ist schon Wasser, man streitet sich darüber heute, wo das damals gewesen sein kann. Also großes Wasser kann es nicht gewesen sein, das ist alles ziemlich dürr da. Aber auch nur eine kleine Pfütze, da will ich mich jetzt taufen lassen. Und er tauft ihn im Namen Jesu Christi, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, tauft er ihn. Und er empfindet das, dieser Kämmerer, jetzt gehöre ich diesem lebendigen, lebendig überall gegenwärtigen Gottessohn, der mein Leben erlöst und neu gemacht hat. Und wie er auftaucht, ist der Philippus auf einmal weg. Man kann gar nicht so richtig erklären, was da hier eigentlich passiert. Jedenfalls irgendwie der Geist des Herrn entrückt den Philippus. Ich weiß nicht, was man sich darunter vorstellen soll. Nachher ist er in Asdod und evangelisiert da weiter. Aber das ist auch nicht wichtig. Er hat ja jetzt Jesus. Er braucht den Philippus nicht mehr. Jesus ist lebendig bei ihm, in seinem Herzen, in seinem Leben, in seiner Umgebung, auch da, wo er hinkommt. Jetzt braucht er Philippus nicht mehr. Philippus hat ihm den Weg gezeigt, hat ihm geholfen, dahin zu finden. Jetzt ist Jesus da und das ist viel mehr und viel wichtiger. Und er zog seine Straße fröhlich, weil er weiß, Jesus geht mit mir. Und Jesus ist auch schon in Äthiopien, wo ich jetzt hinkomme, am Hof der Königin Kandake. Und Jesus ist auch hier bei uns, in der Langensteinbacher Höhe. Und Jesus ist auch da, wo sie hingehen, wenn sie wieder nach Hause kommen, in ihren Verhältnissen. Denn er ist immer da, wo Menschen mit ihm rechnen, wo sie sich ihm anvertrauen, wo sie ihn anrufen, wo sie ihr Leben ihm zur Verfügung stellen. In Asdod und Samaria und überall im Norden, im Süden, im Osten und im Westen, überall ist nicht nur seine Botschaft hingekommen, sondern er selber. Er ist da und geht mit uns. Amen. Wir beten noch. Danke, Herr, für alles, was du für uns getan hast. Danke, dass du für uns am Kreuz dein Leben hingegeben hast, damit wir nicht gestraft werden müssen wegen unserer Schuld. Danke, dass du auferstanden bist und mit dir wir nun auch neues, ewiges Leben gewinnen können. Danke, dass du deinen Geist uns gegeben hast und wir das erkennen können, dass du lebendig unter uns bist. Mach uns auch zu Menschen, die davon so erfüllt sind, wie es der Philippus war, dass die Menschen in unserer Umgebung etwas davon merken. Mach uns froh in der Gewissheit, dass nichts in dieser Welt unserem Leben Sinn geben kann als nur du. Hab Dank dafür. Amen.
Ja, der Herr Jesus ist auch da, wo wir hinkommen und da, wo wir sind. Das wissen wir ja. Aber was ja in dieser Geschichte ganz wunderbar zum Tragen kommt, ist ja die Tatsache, der Herr Jesus ist immer da, wo er mit ganzem Herzen gesucht wird. Auch wenn Menschen meilenweit vom Wissen her von ihm entfernt sind. Das ist ja eigentlich auch das Geheimnis der anderen Geschichte, also diese gemeinsame Tenor von all diesen Geschichten, dass diese Menschen, die waren ja ungeheuer benachteiligt, verglichen mit den Israeliten, ungeheuer benachteiligt, aber sie haben alle eines gemeinsam gehabt, sie haben den Herrn Jesus von ganzem Herzen gesucht. Und das dürfen wir wirklich mal ganz konkret auf unser Leben übertragen, wenn wir ihn von ganzem Herzen suchen, wirklich von ganzem Herzen, dann können wir benachteiligt sein, wie wir wollen. Wir haben immer, ich sage es mal ganz weltlich, immer die besseren Karten, weil er dann mit uns ist, wenn wir ihn von ganzem Herzen suchen. Da mögen wir das, da mag uns das entscheidende Wissen vielleicht fehlen. Da mag vielleicht Schuld sein oder da mag vielleicht Not sein, die sich nicht lösen lässt, vordergründig gesehen. Wir sind immer besser dran, wenn wir ihn von ganzem Herzen suchen, weil er alles tut, dass wir ihn finden, nach seinem Wort. Nicht wahr? Wer mich von ganzem Herzen sucht, von dem werde ich mich finden lassen. Das kommt ja hier in diesen Geschichten wunderbar zum Tragen. Im Gegensatz zu den Pharisäern, die nun alles wussten, aber ihn eigentlich im allerletzten nicht gesucht haben und deswegen so schrecklich gescheitert sind. So, wir wollen das grüne Liederbuch nochmal aufschlagen.